Hey, ich bin Ulrich Hage, ich bin Kaktusgärtner und heute geht's gleich mehrfach um Geschichte. Es geht nochmal um Löwenzahn, es geht um Sprengstoff und wieder um einen Kaktus. Und in Teil 3 der Jubiläumsserie 200 Jahre Kakteenhage geht es, jetzt wird es langsam konkret, um Dynamit, Espostoa lanata und Ulrike Richter vom Deutschen Gartenbaumuseum. Weil letzteres ist nicht ganz zufällig in Erfurt beheimatet. Aber als erstes zum Einstieg nochmal ganz kurz zur letzten Episode. Bevor wir damit loslegen, kommt das. Welcome back. Stichwort Löwenzahn. Ich habe meine Hausaufgaben aus der letzten Episode gemacht, falls du die nicht gehört hast. Klick einfach mal zurück, dann findest du die Episode Nummer 40. Vielleicht erinnerst du dich auch, da geht es um den Besuch des mexikanischen Botschafters hier bei Kakteenhage. Und da habe ich über eine Löwenzahngärtnerei in Vietnam philosophiert. Keine Ahnung, ob es sowas gibt, aber es ging ja eigentlich auch in erster Linie darum, exotische Kulturen in exotischen Destinationen. Und es ging darum, wann habe ich zum letzten Mal selbst Löwenzahn gegessen? Und dazu gibt es jetzt ein Update, ist furchtbar wichtig, aber es musste jetzt sein. Ich war nämlich letzte Woche im Wald und habe dort eine Handvoll Bärlauchblätter und Knospen mitgebracht und eben auch Löwenzahnknospen. Die habe ich in einen scharfen Gewürzsud eingelegt. Das Ganze ergibt dann Löwenzahnkapern. Das ist ein leckerer, bitter, geiler Stoff. Und wenn du den selbst probieren willst, guckst du einfach mal in die Shownotes. Da gibt es nämlich das Rezept dazu. So, jetzt nochmal, das ist jetzt kein Blick zurück, sondern eine Frage, die du dich vielleicht gefragt hast in den vergangenen 10 Monaten. Wo ist denn jetzt die nächste Folge vom Kaktus-Podcast? Kommt der Hage irgendwann nochmal wieder? Die Antwort, ja, der ist immer noch da und eigentlich war er auch nie weg. Aber der hatte halt in der Gärtnerei zu tun und irgendwie gefühlt war das so mehr oder minder ohne Unterlass. Dann gibt es noch einen weiteren Grund, das muss ich jetzt noch so ein bisschen nebulös halten, aber der hält mich also auf jeden Fall auch auf Trab. Es gibt nämlich noch ein neues, anderes Podcast-Projekt, in das ich also eine ganze Menge Energie und Kraft gesteckt habe. Und ich hoffe, dass ich darüber in Kürze auch mehr erzählen kann und dann richtig mit großem Trommelwirbel lautstark Werbung machen kann dafür. Also das hat auf jeden Fall auch Energie gebunden von mir. Und es gibt natürlich auch noch den letzten Grund. Der eine oder andere wird wahrscheinlich mitbekommen haben, dass mich das Leben Anfang 2022 ziemlich aus der Bahn geschossen hat. Heute stehe ich zwar wieder ganz solide, also geht natürlich besser, aber ich stehe wieder auf beiden Füßen. Aber trotzdem habe ich manchmal so das Gefühl, ich laufe wie im Teer irgendwie durch meine Tage. Und das hat eben auch zur Folge, dass manchmal eben Dinge, Projekte vom Tisch fallen, die mir sehr am Herzen liegen. Und ein Opfer ist eben auch mein geliebter Kaktus-Podcast. Das Ergebnis ist, dass da also eine ganze Menge Geschichten unerzählt geblieben sind. Und damit das eben nicht so bleibt, machen wir jetzt weiter. Und als kleine Entschädigung wird, so wie ich befürchte, diese Folge heute auch etwas länger, als das üblich ist. Und bevor es jetzt losgeht, auch noch ein kleiner Disclaimer. Also ich gebe mir sehr wohl Mühe, dranbleiben zu können. Aber falls es doch im Laufe dieses Jahres nochmal eine längere Pause geben sollte, dann weißt du jetzt, worin die Gründe dafür liegen könnten. Ein dickes Danke geht auf jeden Fall raus an alle, die zwischendurch immer mal nachgefragt haben, kommentiert oder mir anderweitig eine Nachricht haben zukommen lassen. Und der letzte Anstoß kam übrigens gestern auf dem 2024er Forum-Treffen. Also wir treffen uns ja mit allen, die dabei sein wollen, aus unserem Kakteenforum, also kakteenforum.de. Gibt es also traditionell unser Meeting Ende April. Und es war für mich ganz überraschend zu hören, bei welcher Gelegenheit ihr dem Kaktus-Podcast zuhört. Und deswegen geht heute also nochmal ein spezieller Dank an Henry und Jan für eure Geschichten, die mir nämlich erzählt haben, wann sie den Podcast im Ohr haben. Und bei der Gelegenheit auch gleich noch einen Gruß an Ralf im Harz. Denn wenn ich richtig informiert bin, hat er heute Geburtstag. Und wenn ich falsch informiert bin, dann ist es auch nicht so wild. Dann einfach welcome home von deiner langen, weiten, schönen Reise. So, apropos Geschichten. Dynamit, Kakteenerde und Durchschlagkraft. Ich greife jetzt schon mal vor, ist Ulrike Richter explosiv? Nein, ist sie nicht. Sie ist die neue Vorständin des Deutschen Gartenbaumuseums und als solches will sie bewegen. Aber also von Sprengen hat sie mir bis jetzt noch nichts erzählt. Aber wir gucken jetzt erstmal dahin, um mal zu klären, was es mit dem Dynamit eigentlich auf sich hat. Also, Dynamit, wir befinden uns im Jahr 1866. Der schwedische Chemiker Alfred Nobel sucht nach einem sicheren Sprengstoff. Denn Jahre zuvor werden 4 Menschen getötet, als er bei seinen Versuchen mit dem empfindlichen Nitroglycerin sein Haus in die Luft jagt. Und einer dieser Menschen ist sein Bruder. Ob das jetzt an diesem Verlust lag, dass der ihn so beflügelt hat, oder ob es ein Zufall oder emsige Forschung war, jedenfalls der Durchbruch gelingt Nobel mit einem für uns alten Bekannten in der Kakteenwelt, nämlich Kieselgur. Also er hat bislang halt mit dem relativ schwer kontrollierbaren Sprengöl heißt das, bei uns besser bekannt als Nitroglycerin, gearbeitet. Und das ist halt einfach kreuzgefährlich. Also es ist bekannt. Und erst als er das Nitroglycerin mit Kieselgur mischt, entdeckt er plötzlich hat er plötzlich die Lösung in der Hand. Und er nennt das Dynamit. Und damit entsteht gleichzeitig also auch die Quelle späteren unglaublichen Reichtums. Also seine Erfindung, das Sicherheitssprengpulver, das wird also von den Menschen für große Bauwerke seiner Zeit, also der Gotthardtunnel zum Beispiel oder der Panamakanal, gehören also dazu. Da wird also das Sicherheitssprengpulver von Alfred Nobel verwendet, aber eben auch in den Waffen für den Krieg. Ja, und damit ist Nobel irgendwie nicht so ganz glücklich, dass also seine Erfindung da jetzt also großen Erfolg hat. Und deswegen engagiert er sich immer mehr als Friedensstifter und bringt also einen sehr, sehr großen Teil seines Vermögens einfach in die Friedensarbeit ein. Und das, was uns heute bekannt ist, ist der sogenannte Friedensnobelpreis. Was die wenigsten Menschen wissen, das Geld, also das stammt eben aus seinem, stammt aus einer Stiftung. Und das ist das Geld, was er also sozusagen im Krieg durch die Kriege generiert hat, seit dem Jahr 1870. Das Kieselgur stammte damals übrigens noch aus der Lüneburger Heide. Unser Kieselgur heute, also was man bei uns im Shop bestellen kann, kommt übrigens aus Dänemark. Und um das auch mal klar zu sagen, also wir machen damit Kakteenerde und keinen Sprengstoff. Also nur, dass da keine Zweifel entstehen. So, kommen wir zum nächsten Thema. Wir sind beim Deutschen Gartenbaumuseum. Was hat es denn damit eigentlich auf sich? Also, das Deutsche Gartenbaumuseum ist in Erfurt zu Hause, aber wie ist es dazu gekommen? Und da gucken wir jetzt noch mal ein kleines bisschen in die Geschichte. Das ist ja auch ein Teil unserer Geschichte. Erfurt gilt als der Ursprung des deutschen Gartenbaus. Also, wenn wir vom Gartenbau reden, geht es also um die Profigärtner. Also sozusagen der kommerzielle Gartenbau. Und ganz bestimmt hat es also auch zu der Zeit auch in anderen Regionen in deutschen Landen also schon Erwerbsgartenbau gegeben. Aber die Art und Weise, wie also die Professionalisierung hier in Erfurt vonstatten ging, das ist also relativ einzigartig. Die Gründe dafür liegen also in der Vorgeschichte, die werde ich jetzt nicht komplett auseinandernehmen, aber also nur so ein paar Eckdaten. In Erfurt ist es also der Gartenbau gewesen, unter anderem der also die Grundlage für den Reichtum der Erfurter Patrizier gesorgt hat. Ja, also Erfurt lag an den wichtigen Handelsstraßen Das heißt, es ging da natürlich auch um Handel, aber es ist eben auch vieles in Erfurt verkauft worden. So, um das mal so ein bisschen einzusortieren, der Reichtum und die wirtschaftliche Bedeutung von Erfurt, der ist damals also wirklich mit großen Handel, auch Handelsstädten, also Hansestädten wollte ich eigentlich sagen, vergleichbar gewesen. Und es gab also eine Zeit, das ist zwar noch ein bisschen weiter zurück, da war Erfurt also auch von der Größe, also von der Ausdehnung vergleichbar mit den großen Weltmetropolen. Das heißt, Erfurt wurde also in einem Atemzug genannt mit Magdeburg, das kann man sich vielleicht noch vorstellen, auch Köln, aber eben auch Jerusalem. Und das hat ja dann doch schon eine ganz andere Ausdehnung heute. So, aber bei allem Reichtum, es waren nicht die Gärtner, die also da den Rahmen abgeschöpft haben. Und das hat sich also bis heute leider eben auch nicht so sehr geändert. Der tatsächliche Verdienst landete in erster Linie bei den Händlern, also sprich die Patrizier. Aber was die gemacht haben, die haben natürlich dafür gesorgt, also die haben die Kuh nicht geschlachtet, die sie gemolken haben. Also die haben auch dafür gesorgt, dass die Gärtner auch leben können. Und um mal dieses Gewicht auch so ein bisschen einsortieren zu können, also es ist nicht ohne Grund, dass also schon Luther, und das ist ja nun ein paar hundert Jahre vorher gewesen, die Erfurter als des Heiligen Römischen Reiches Gärtner bezeichnet hat. Die haben tatsächlich also über sehr, sehr lange Zeiträume die Geschichte des Gartenbaus geschrieben. Und dazu, also zu diesen großen Gärtnernamen, gehörten zum Beispiel also Benari, J.C. Schmidt, Platz, ich gehe sie jetzt mal schnell durch, Franz Anton Hage, die Familie Fischer, die Gärtnerei Heinemann, die Gärtnerei Pabst, die Gärtnerei Czekalla, Hage und Schmidt, Christensen, der Name Jülke spielt, glaube ich, eine große Rolle. Und ja, ich will jetzt hier uns nicht völlig aus der Liste streichen, auch Friedrich Adolf Hage hat da mitgerührt. Aber wir reden ja über das Gartenbaumuseum und das wird 1961 gegründet. Und zwar in dem Jahr, als die erste internationale Gartenausstellung nach dem Krieg in Erfurt stattfindet, die IGA. Das ist also der Grund, dass also auf dem Gelände der internationalen Gartenbauausstellung eben auch das Deutsche Gartenbaumuseum eingeweiht wird. Übrigens, um das mal so ein bisschen einzunorden, die erste allgemeine deutsche Gartenbauausstellung mit internationaler Beteiligung findet übrigens im Jahr 1865 statt, wo natürlich in Erfurt. Und dort reicht aber die Ausstellungstradition noch einige Jahre weiter zurück in der Geschichte. Da müssen wir, glaube ich, mal extra nochmal drüber reden. Aber das ist auf jeden Fall so ein Ding. Da ist also der Einstieg. So, jetzt marschieren wir mal so ein bisschen durch die Geschichte der DDR durch. Das Museum trägt also bis 1989 eine ziemlich eindrucksvolle Sammlung zusammen. Wie vieles andere ist natürlich immer die Frage, dann kommt die Wende und alles, was im Osten passiert, wird argwöhnisch beäugt. Die Ossis haben selber erstmal überlegt, ist das wirklich noch erhaltenswert oder kann das weg? Und möglicherweise ist auch aus der Sicht aus dem Westen das irgendwie so ein Ossi-Sammelsurium und ja, was wollen wir denn damit anfangen? Also ich kann mir, das ist jetzt so meine Sicht aus heute, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das also damals wirklich auf dem Prüfstand war und das Fundament, das doch sehr massive Fundament des Gartenbaumuseums da also ziemlich ins Wackeln geraten ist, zumal auch die IGA, die also jedes Jahr Millionen von Besuchern angezogen hat zu DDR-Zeiten, die plötzlich schlagartig verloren haben, weil die DDR-Bürger, die hatten natürlich plötzlich ganz andere Ziele, die sie erreichen und besuchen wollte. Da gab es also die Welt, die man jetzt irgendwie erobern wurde. So, und als also diese Besuchermassen ausblieben, war also auch die Zukunft des Museums plötzlich nicht mehr so ganz klar. Und das wackelte alles. So, das ist jetzt natürlich immer meine persönliche Sicht. Und wenn ich jetzt davon erzähle, wie das weiterging, kann das natürlich sein. Also vielleicht, wenn du mehr und Besseres darüber weißt, erzähl mir das gerne. Schreib mir eine Nachricht. Aus meiner Sicht, das ist also meine Beobachtung. Und ich weiß sehr wohl, dass der Erfolg immer viele Väter hat. Was mir also geblieben ist, immer wenn ich da gehört habe, wenn es darum ging, also um die Frage, bleibt das Deutsche Gartenbaumuseum in Erfurt, da ist ein Name für mich immer sehr präsent. Das ist der damalige Präsident des Zentralverbands Gartenbau, Karl Zwehrmann. Und der hat gemeinsam mit dem langjährigen Thüringer Landwirtschaftsminister Volkers Klehner damals die Weichen gestellt und hat sich deutlich dafür eingesetzt, eben, dass das Gartenbaumuseum in Erfurt bleibt. Schön ist, es ist bis heute dort. Das war jetzt die Geschichte vom Gartenbaumuseum und jetzt endlich Bühne frei für Ulrike Richter vom Deutschen Gartenbaumuseum, die zu Beginn über ein Bild spricht, das eben die Inhalte dieser Episode umfasst. Dynamit und Espostoa lanata.
Ja, vielen Dank für dieses Bild, was tatsächlich mir einiges zu denken gegeben hat, warum ich dieses Bild bekommen habe. Aber Sie haben ja gesagt, Sie haben es ja ein bisschen offen gelassen und sind selber überrascht, was wir daraus machen werden. Auf jeden Fall, man hat mir ja gesagt, ich soll ja mit dem Zitat anfangen, das tue ich jetzt auch. Und zwar, gerade erst wurde das Dynamit patentiert und schon wieder eine Weltsensation. Diesmal aber aus Erfurt. Um 1870 gelang nämlich Gustav Ferdinand Hage erstmals Espostoa lanata. Lanata kann ich was anfangen. Und zwar, da kommen wir gleich später, Lana, Wolle, deswegen etwas bewollt, gelang es eben in unseren Breiten aus dem Samen eben dieses Gewächs zu ziehen. Die Mutterpflanze selber entdeckte Alexander von Humboldt 1802 in Peru. Und ich habe, die Vorredner haben ja auch immer diese geschichtliche Einordnung immer wieder klar gemacht. Warum ist das eine Weltsensation? Man muss sich natürlich vorstellen, unter welcher Situation das passierte. Das Reisen, das Exotische, das Neuentdeckende war gerade in den Anfängen. Die botanischen Gärten vor eigentlich eher nur einem elitären Kreis vor, wurde langsam dann auch wirklich zu einem Institution für das Volk. Die europäischen Gärten entstanden, blühende Paradiesen entstanden, aber natürlich nur mit Hilfe von Samen, die natürlich aus exotischen Ländern kamen. Und diese exotischen Pflanzen wurden erstmal tatsächlich gejagt. Das ist was sehr Martialisches, klingt das. Aber es waren natürlich, Humboldt würde ich jetzt nicht als Pflanzenjäger, er war eher ein Wissenschaftler, aber natürlich, er ist auf Jagd gegangen und viele haben dann auch fette Beute mitgebracht. Und diese waren erstmal lebende Pflanzen. Ich glaube, bei Kakteen war das wahrlich schwer. Da musste ja auch erstmal irgendwas konzipiert worden sein, damit man das ungeschadet dann noch hierher bringen konnte. Und dann aber erst spät hat man dann wirklich aus den Samen auch was ziehen können. Und ich glaube, das war die Sensation überhaupt, dass man natürlich das Wissen, den Pioniergeist auch hatte, die Tradition, lange Tradition als Familie auch hatte, um da wirklich was ziehen zu können. Und gleichzeitig natürlich auch, glaube ich, die Geduld und natürlich auch, ich glaube, viel Frustration musste man auch aushalten. Aber auf jeden Fall auch eine gewisse Systematik. Und da sind wir bei meinem ersten Gedanken, warum ich das bekommen habe, auch, dass natürlich eine systematische, wissenschaftliche Herangehensweise wirklich absolut notwendig war. Es war eine Zeit auch von den Kunst- und Wunderkammern, wo man eben dieses Exotische eben auch gesammelt hat. Das waren die ursprünglichen von musealen Sammlungen auch. Deswegen sind wir uns da, glaube ich, sehr ähnlich. Man hat hier es ist für mich keine Gärtnerei. Es ist eine Sammlung von Geschichten, natürlich eine Sammlung, eine Vielfalt von Exponaten, die sie hier haben, lebendige Exponaten. Aber der tatsächlich dann auch von Walter Hage auch noch beauftragt worden ist als Pflanzenjäger, war Kurt Backeberg. Ich glaube, er war auch eine umstrittene Persönlichkeit. Er war auch eine tatsächlich hat er sich, und da fange ich schon mal an, in meine Tasche zu kramen, er hatte sich tatsächlich als Kakteenjäger auch bezeichnet. Und ich glaube, unter den Kollegen und Botanikern war er auch nicht besonders beliebt. Aber ich glaube, wie Sie so schön in der E-Mail geschrieben haben, überall menschelte es. Auch da menschelte es. Und zwar natürlich, wir im Museum, wir haben ein bisschen gekramt, wir haben was gefunden. Und zwar ist das aus der Berliner Illustrierten von 1937 ein romantischer Beruf, der Kakteenjäger. Also wenn Sie jetzt noch einen Film dazu drehen würden, Sie wüssten, wie Sie es intonieren würden. Na? So. Und dann, wenn ich mir das dann auch, er hat natürlich auch zwei Reiseberichte geschrieben und die Bilder. Ne? Also erstmal, er konnte sich vermarkten. Ne? Also das hat er grandios gemacht. Und wenn ich die Bilder mir angeguckt habe, also da hätte auch, man hätte auch den Kaktus austauschen können und da so die Big Five, also einen Elefant daneben stellen können. Ne? Also so wurde das dann auch tatsächlich inszeniert. Lesen Sie es durch, es ist grandios, wie das geschrieben worden ist. Auch seine Bücher, also das ist keine Reisebeschreibung gewesen, sondern das war ein lyrischer, ja, ich will es, genau. Auf jeden Fall, das als erstes würden wir Ihnen gerne mitgeben. Also diese Sensation, dass man eben aus Samen eben tatsächlich was ziehen konnte, das hatte man diesen Pflanzenjägern auch zu verdanken gehabt. Aber die zweite Sache, wo ich mir gedacht habe, warum ich möglicherweise hier was dazu sagen sollte, ist, dass wir auch nochmal eine Gemeinsamkeit haben. Ich wurde als Kind etwas auch geprägt von meinen Eltern. Und zwar, sie haben tatsächlich auch eine kleine Sammlung gehabt. Wir waren viel auf Reisen. Ich bin ja selber in der Nähe von Peru aufgewachsen. Meine Eltern haben viel gesammelt. Das war eine Kunst- und Wunderkammer, die wir da angelegt haben. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist der heute der Tag, wo sich so manchmal auch Kreise wieder schließen. Deswegen habe ich aus der Privatsammlung Richter habe ich zwei Dinge mitgebracht. Das erste Ding war, also ich war noch sehr klein, meine Eltern sind durch die Anden gefahren und das war natürlich nicht besonders spannend manchmal. Aber was mich fasziniert hat, diese Riesen von Kakteen. Natürlich, ich habe gesagt, die will ich mitnehmen. Meine Eltern haben ja auch viel gesammelt, die wollte ich auch mitnehmen. Sie haben das, ich weiß nicht warum, ich durfte keine lebendigen Kakteen mitnehmen. Aber ich habe was gefunden als Kind. Das durfte ich mitnehmen. Keine Ahnung, was passiert wäre, wenn ich was Lebendiges mitgenommen hätte, weil es hat mich geprägt, dieses Sammeln. Das würde ich Ihnen gerne einfach übergeben. Es ist auf jeden Fall wirklich von mir aus, ich weiß nicht, der Fundort, ich habe damals nicht richtig kartiert. Also ich weiß nicht, ob es wirklich, vielleicht könnte es Tucumán, Argentinien sein oder Peru. Aber Sie erkennen sofort, das ist doch bestimmt hier, ne? Oder?
Ja.
Das passt in die Dramaturgie. Also das würde ich Ihnen gerne schon mal geben. Ich weiß, Herr Hage, Sie haben mir irgendwann mal gesagt, oh, dieses Archiv, es ist voll. Ich mache es jetzt voller, es tut mir leid.
Herzlichen Dank.
Und eine zweite Sache, auch aus der Sammlung Richter. Es sind keine Dauerleihgaben, ich würde jetzt eine Schenkung draus machen. Und zwar, Herr Hage, nochmal, ich torpediere jetzt gerade so ein bisschen hier. Und zwar in Peru gibt es der höchstgelegene befahrene See, der heißt Titicaca-See. Das ist zwischen Peru und Bolivien. Auf diesem See gibt es eine Insel. Diese Insel hat mich als Kind fasziniert. Warum? Erstes Mal habe ich eine andere Gesellschaftsform kennengelernt, und zwar das Matriarchat. Fand ich toll. Weiß nicht warum. Aber das fand ich toll. Und das Zweite, was ich dort entdeckt habe, waren strickende Männer. Das ist nämlich die Insel der strickenden Männer. Und jetzt noch das Nächste, die durften erst heiraten, wenn die Maschen so präzise, so gut waren, so engmaschig, dass da keine Feuchtigkeit mehr durchgedrungen ist. Und dann erst durften sie. Das heißt wirklich, wenn man natürlich ein gewisses Können hat, präzise arbeitet und wirklich da gut drin ist, dann darf man natürlich weitermachen. Und ich glaube, da haben wir so ein bisschen einen Schwenk, 200 Jahre präzise engmaschig. Und jetzt, ich glaube, in der heutigen Zeit brauchen wir auch alles, was Wärmendes ist, ist wichtig. Vielleicht können Sie so ein bisschen auch noch umher. Aber auf jeden Fall würde ich Ihnen gerne diese Mütze von den strickenden Männern vom Titicaca-See gerne auch übergeben. Sie müssen es nicht archivieren, sondern Sie können es tatsächlich benutzen. Das würden wir jetzt schon gerne sehen.
Da hatte ich die Mütze auf. Die Mütze ist übrigens immer noch in Benutzung, vor allen Dingen, wenn es kalt wird, weil wenn es warm ist, funktioniert das nicht, dann kocht nämlich der Kopf weg. Aber die Mütze kann ich jetzt schön verlinken zu Espostoa Lanata. Die würde die Mütze hoffentlich nicht brauchen, weil dort, wo Espostoa Lanata zu Hause ist, ist es schön warm. Und wir haben jetzt von Ulrike Richter schon gehört, die Pflanze wurde von Humboldt entdeckt. Hier kommt die Geschichte, wie das Ganze passiert ist. Im Jahr 1802, es ist August, Alexander von Humboldt ist unterwegs im Huancabamba-Tal. Das ist übrigens dort, nein, andersrum also nicht, das ist dort, wo heute Peru ist, sondern das ist im heutigen Peru. Und Humboldt beschreibt, es ist anstrengend und beschwerlich, diese Reise. Er und seine Gefährten müssen alleine 27 Mal eben den Rio Huancabamba mit vielen Gefahren überqueren. Und was aber Humboldt beeindruckt in diesem Tal, das sind ganze Kakteenwälder, Kaktuswälder bezeichnet er sie. Und er notiert in seinen Aufzeichnungen einen kandelaberartig verzweigten Säulenkaktus, der auch ohne Blüten durch seine schneeweiße dichte Behaarung sehr auffällig ist. Bert Leuenberger vom Botanischen Garten Berlin, der hier also eine ganze Menge Hintergrundinformationen gesammelt hat, also auf die ich hier zurückgreife, der hat etwas tiefer geschürft und also wirklich einiges an Informationen zusammengetragen, die du tatsächlich weder auf Wikipedia, aber ich habe eben extra nochmal nachgeguckt in Kakteen von A bis Z von meinem Großvater Walter Hage und auch dort steht darüber nichts drin. Und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil mein Großvater eigentlich immer sehr gut darin war, also auch unsere eigene Geschichte lexikalisch zu verarbeiten. So, und deswegen gucken wir uns jetzt nochmal diese Entwicklungsgeschichte der Reihe nach an. Also, wir beginnen 1802. Die wollige Espostoa wird von Humboldt und Bumpland gefunden. Beide identifizieren die Pflanze als eine neue Art und schreiben also im Feldbuch auf, gibt es also eine kurze Beschreibung unter dem Namen Cactus lanatus in Humboldts Handschrift. Es gibt eine schematische Skizze eines Querschnitts mit eines blühfähigen Triebes. Was allerdings bei den Aufzeichnungen bzw. bei den Überlieferungen fehlt, ist tatsächlich das Herbarmaterial und auch eine Zeichnung, die Karl Sigismund Kundt erwähnt, die vermutlich über die Jahre einfach verschollen gegangen ist. So, und damit waren also die Notizen die einzige Grundlage, auf deren dann Kundt später also dann die Beschreibung erarbeitet. 20 Jahre später, also 21 Jahre später, erscheint dann endlich die formelle Publikation, also die Erstbeschreibung von Cactus lanatus durch Humboldt, Bumpland und Kundt im großen Werk Nova Genera e Species Plantarum. Humboldt erwähnt dort übrigens auch die etwa pflaumengroßen, roten, essbaren Beerenfrüchte und bezeichnet sie als Piscol Colorado. Meine Zunge, Colorado, Piscol Colorado. 1828 taucht die Pflanze dann auf, also wird dann umsortiert als Cereus lanatus. Also 5 Jahre später, das ist Augustin Pyramide de Candolle. Der hat das dann also neu klassifiziert. Dann vergeht also eine ganze lange Zeit, denn erst 1870 kommt dann Hage ins Spiel. So lange brauchte es, bis die Pflanze nach Europa in Kultur kommt. Und zwar ist dann der fleißige Benedikt Rözl, ein Sammler, also ein Pflanzensammler aus Prag, der in Lateinamerika unterwegs ist und eben in Größenordnung Pflanzen sammelt, der schickt also die Pflanzen an die Kakteengärtnerei von Friedrich Adolf Hage Junior, also meinem Vorfahren. Und dort, das kann man also in unseren Katalogen auch nachvollziehen, wird diese Art übrigens bis zur etwa Jahrhundertwende noch unter einem anderen Namen, also wieder vermeintlich unter einer als neue Art unter dem Namen Pilocereus Dauwitzi geführt, benannt nach dem kaiserlich-königlichen Hofbauverwalter und Architekt Dauwitz, der selber also wieder ein eifriger Kakteensammler ist und auf dem Schloss Schönbrunn bei Wien lebt. Nochmal 18 Jahre weiter. Wir haben also Pilocereus gehabt. Jetzt heißt er Pilocereus Lanatus und dafür verantwortlich ist Friedrich Albert Konstantin Weber. Und das werden wir jetzt häufiger treffen. Der korrigiert sich selber, nämlich 1904 macht er daraus Kleistocactus Lanatus, also wieder der Weber. Und nochmal 12 Jahre später sortieren Britton und Rose die Pflanzen wieder um und machen daraus Oreocereus Lanatus. Weitere 4 Jahre später wieder dieselben, Nathaniel Lord Britton und Joseph Nelson Rose stellen die Art in die Gattung Espostoa, da wo sie heute noch ist. So, jetzt gucken wir noch mal ein bisschen an, wie wird die beschrieben, Espostoa lanata, ich mache das jetzt mal schnell, wächst baumförmig und verzweigt sich in den oberen Teilen. Die Triebe erreichen Wuchshöhen von 1,5 bis zu 7 Meter, der Stamm selbst kann also 1 Meter hoch werden und bis zu 20 Zentimeter Durchmesser erreichen. Die ausgebreiteten oder aufsteigenden Triebe werden mehrere Meter lang und weisen Durchmesser von 6 bis 10 Zentimetern auf. Es sind 18 bis 25 gerundete Rippen vorhanden, die 5 bis 8 mm hoch sind und durch gerade Furchen voneinander getrennt werden. Die darauf befindlichen elliptischen, 7 bis 10 mm voneinander entfernten Areolen sind trotz zahlreicher Haare und Dornen erkennbar. Der einzelne Mitteldorn, der auch fehlen kann, ist 2 bis 5 cm lang. Die 30 bis 40 ausgebreiteten rötlichen oder gelblichen braunen Randdornen vergrauen im Alter und weisen eine Länge von 3 bis 8 mm auf. Das 4 bis 5 Rippen umfassende Cephalium ist bis zu 1 Meter lang und besteht aus hellbrauner bis grauer bis zu 3 Zentimeter langen Wolle. Cephalium kriegen wir gleich nochmal, schützt die Blühzone vor höheren Temperaturen. Die trichterförmigen purpur- oder hellpurpurfarbenen Blüten sind 4,5 bis 5,5 cm lang und erreichen einen Durchmesser von 3 bis 3,5 cm. Die kreiselförmigen, mehr oder weniger purpurroten Früchte besitzen eine Länge und auch einen Durchmesser von bis zu 2,5 cm. Die wollige Espostoa blüht übrigens im Sommer und immer nur nachts. Nach und nach erscheinen die Blüten aus dem schmalen und ganz dicht wolligen Cephalium, also der Blühzone, seitlich an den Säulen und am nächsten Morgen sind die schon wieder verwelkt. Die Blütenreste verfärben sich dunkel und die fallen nicht ab, sondern bleiben also noch monatelang an der Pflanze. Espostoa wachsen allesamt, also nicht nur Lanata, sehr langsam, benötigen ziemlich viel Sonne und ihrer tropischen Herkunft entsprechend einen nicht zu kühlen Standort. Jetzt gucken wir nochmal zu dem Standort. Die Heimat ist Ecuador in der Provinz Loja und geht bis nach Peru. In den Regionen, dort ist also in den Regionen Piura, Amazonas, Caimarca, in den Höhenlagen von 500 bis 2000 Metern verbreitet. Die Art gilt übrigens als nicht gefährdet, also wird als nicht gefährdet eingestuft. Und aus dem Cephalium, da werden also Wollhaare gewonnen und die wurden früher in Peru als Füllung für Kissen verwendet. Kissen. Vielleicht auch für Mützen. Kann ja auch sein. Was ich mich natürlich frage, muss man ganz schön aufpassen, dass da nicht versehentlich dann doch noch ein Dorn drin steckt, weil da möchte ich also nicht drauf liegen, wenn da so Haare von Kakteen drin sind. Das war also jetzt eine ziemlich lange Folge mit Dynamit und Espostoa. Und weil die Folge heute ohnehin schon länger geworden ist als ursprünglich geplant, gibt es also auch noch einen musikalischen Abspann, der ein bisschen anders ist als gewohnt. Wir haben nämlich gestern beim Forum-Treffen über die Grundlage dazu sinniert, also wo diese Melodie herkommt. Also ich kann sagen, die stammt von meinem Schwager Göran Eggert. Der hat die für uns hier gezaubert Und wenn du eine Idee hast, was ihn dazu inspiriert hat, dann schick mir einfach eine Mail an studio@kaktuspodcast.de oder schreib's in die Kaktus-Podcast-Gruppe. Da passiert im Moment sowieso nicht so viel. Die freut sich, wenn da ein bisschen Leben reinkommt in die Bude. Und wenn du jetzt noch einen Themenwunsch hast für die nächste Folge, ich habe zwar eine Idee, aber ich freue mich natürlich, wenn du Wünsche äußerst, schick mir einfach eine Nachricht. Ich freue mich, von dir zu hören. Das ist es für heute. Ich bin raus und drücke jetzt hier auf den Knopf, der so schön blau leuchtet. Bis dann. Ciao, ciao und bleib gesund.